Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu Meyer Burckhardts Frauengeschichten. Die Süddeutsche Zeitung hat über meinen Gast, meinen heutigen Gast, geschrieben: Nach 2 Stunden mit ihr fühlt man sich viel aufgeräumter. Ich begrüße die Philosophin Nathalie Knapp.
Hallo.
Frau Knapp, Sie haben sich mit Umbrüchen, mit Veränderungen, wenn man so möchte, philosophisch befasst. Was ist so schön an unsicheren Zeiten?
Ich wollte den Wert der Unsicherheit in die Waagschale werfen, weil die Unsicherheit so einen unglaublich schlechten Ruf hat. Wenn die meisten Menschen würden sie sich, wenn sie sich entscheiden dürfen zwischen Sicherheit und Unsicherheit, würden sie sich für die Sicherheit entscheiden. Mhm. Aber es gibt eine Menge Dinge, die wir verlieren, wenn wir die Unsicherheit verlieren. Wenn wir alles im Leben sicher machen, dann geht beispielsweise die Möglichkeit verloren, dass wir Entscheidungen treffen. Das Leben ist auch deshalb unsicher, weil wir in der Lage sind, morgen anders zu handeln als heute. Wir müssen nicht immer auf der gleichen Schiene bleiben, auf der wir jetzt sind. Also das haben wir ja im letzten Jahr zum Beispiel gesehen, als die Bundeskanzlerin entschieden hat, die Grenzen zu öffnen. Und das war eine Entscheidung. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob sie sich die selber zugetraut hätte vorher.
Das Leben ist Veränderung, und zwar mit dem Moment der Geburt. Die erste große Veränderung, die wir durchmachen, ist die Geburt. Die zweite große Veränderung, die wir durchmachen, ist die Pubertät.
Ja.
Wie haben Sie die Pubertät erlebt?
Darüber habe ich viel nachgedacht, als ich dieses Buch geschrieben habe. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass ich unheimlich wenig Erinnerungen hatte. Und dass ich die Erinnerungen, die ich hatte, revitalisieren musste, indem ich die Musik gehört habe, die ich damals gehört habe. Weil die Erinnerungen aus der Pubertät sind ganz stark emotionale Erinnerungen. Das hat damit zu tun, dass das Gehirn in dieser Zeit so stark umgebaut wird, dass man gar keinen Zugriff hat auf viele Zentren, die man braucht, um sich strukturiert und deutlich zu erinnern. Das heißt, das ist alles in den Emotionen gespeichert. Das war sehr schwer für mich, mich an Einzelheiten zu erinnern, aber ich erinnere mich daran, dass es das größte Maß an Unsicherheit gab in dieser Zeit. Unsicherheit darüber, wer ich war, Unsicherheit darüber, wie ich aussehe und ob das die richtige Frisur ist und ob es nicht vielleicht doch eine andere sein sollte. Also diese ganz normalen Dinge, die uns alle beschäftigen. Und im Rückblick sehe ich einfach, dass es ein ganz großer Umbruch war und dass das, was vorher war, nachher nie wieder war.
Gehen wir noch mal ein bisschen vor die Pubertät, in Ihre Kindheit. Sie sind aufgewachsen in einem Ort, der tatsächlich Muggensturm heißt.
Ja, das ist wahr. Ich kann es nicht ändern. Dort bin ich aufgewachsen.
Bei Karlsruhe, glaube ich, in der Nähe. Und Ihr Vater, der Lehrer war an einer Schule für geistig Behinderte und heute aber Bürgermeister ist eines kleinen Ortes, nämlich Hüfingen. Ihr Vater war sich ein bisschen unsicher, ob Sie mit Philosophie überhaupt sich ernähren können. Und er hat Ihnen einen Rat auf den Weg mitgegeben, den Sie, glaube ich, gar nicht mochten, nämlich: Mach was aus deinem Leben.
Eigentlich nicht. Das hat er mir erst später gestanden, dass er sich Sorgen gemacht hat über diese Wahl. Das hat er mir nicht gesagt in diesem Moment. Und später hat er mir gesagt, ich habe mir schon Sorgen gemacht, aber ich habe es dir nicht gesagt, weil ich wusste, dass du sowieso machst, was du willst. Es hätte nichts genützt. Insofern war er sehr klug darin, das mir nicht zu sagen in diesem Moment und seine Sorgen im Geheimen auszutragen.
Aber warum mögen Sie den Satz nicht, mach was aus deinem Leben? Das ist doch ein Satz, den eigentlich jeder Vater oder jede Mutter dem Kind mitgibt.
Ich denke, dass das Leben etwas mit uns macht. Das ist mir ganz wichtig. Wir haben uns das angewöhnt zu glauben, dass wir das Leben unter Kontrolle haben und dass wir die alleinigen Gestalter dessen sind, was uns geschieht. Aber ich glaube, dass die wesentlichen Momente unseres Lebens die sind, in denen das Leben etwas mit uns macht, in denen es uns etwas zufügt, womit wir nicht gerechnet haben. Und das verändert etwas mit uns, in uns. Und durch diese Veränderung gehen wir dann einen Schritt anders in eine andere und neue Richtung weiter. Das ist tatsächlich das auch, was Umbruchssituationen so wertvoll macht. Das sind Situationen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Selbst dann nicht gerechnet haben, wenn man damit rechnen könnte, wie etwa mit der Pubertät. Man weiß ja, dass sie irgendwann eintritt. Aber man kann eben nicht damit rechnen, weil man sowas noch nie erlebt hat. Und mit etwas, was man noch nie erlebt hat, kann man nicht rechnen. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Das ist einfach unmöglich.
Was ist dann ein gelingendes Leben?
Ich glaube, ein gelingendes Leben ist tatsächlich ein Leben, in dem man sich zugesteht, Erfahrungen zu machen. Und diese Erfahrungen, die man da gemacht hat, dann aber auch reflektiert im Nachhinein, sodass man sich fragt, bin ich damit einverstanden, dass ich da so und nicht so gehandelt habe? Nicht indem man in Frage stellt und sagt, ich hätte das richtig machen müssen, ich hätte das besser machen müssen, sondern indem man anerkennt, was man erlebt hat und dann im Nachhinein aber auch weiter darüber nachdenkt und es nicht so einfach als selbstverständlich und gegeben hinnimmt, dass man immer wieder weiter so zu handeln hat.
Die große deutsche Dichterin Hilde Domin hat den Satz gesagt, ich setze meinen Fuß in die Luft und sie trug.
Ja, das ist einer meiner wertvollsten und wichtigsten Sätze, weil ich tatsächlich glaube, dass Neues immer nur dann entstehen kann, wenn wir es wagen, diesen Schritt ins Ungewisse zu tun und den vorsichtig zu tun. Krisenzeiten oder Übergangszeiten fordern tatsächlich diese Behutsamkeit von uns. Also nicht einfach drauf losrennen, irgendeine Entscheidung treffen und das durchziehen, um irgendein Ergebnis zu erzielen, sondern einen Schritt zu machen und dann zu spüren, wie geht es mir jetzt damit? Und sich auch erstmal die Frage zu stellen, was hat das, was mir jetzt geschehen ist durch diesen Schritt, mit mir gemacht und nicht eben immer, was mache ich jetzt daraus? Und erst wenn ich da angekommen bin, zu spüren, wer ich jetzt bin, ich jetzt in dieser Situation, dass ich zum Beispiel meine Arbeit verloren habe oder meinen Partner verloren habe oder gerne mich beruflich verändern möchte oder was auch immer. Wenn ich verstanden habe, wer ich jetzt bin, der dieses widerfahren ist, kann ich auf eine angemessene Art den nächsten Schritt tun und nicht so tun, dass ich schon weiß, wo der hinführt, sondern in dem Moment, wo ich ihn tue, wächst mir von der anderen Seite der Boden entgegen, der mich dann trägt. Man kann also nicht erwarten, dass der Boden schon da ist, auf den man sich dann stellen möchte.
Ein schönes Bild. Der Boden wächst mir entgegen, der mich trägt. Nathalie Knapp, die Philosophin, ist bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten zu Gast und es ist guter Brauch, dass sich jeder Gast drei Songs, drei Lieder wünscht. Nathalie Knapp hat sich Guten Abend, Gute Nacht, das Wiegenlied von Johannes Brahms, als erstes Lied gewünscht. Warum?
Ich habe mir dieses Lied gewünscht, weil es das erste Lied meines Lebens ist, das mir schlaflose Nächte bereitet hat. Meine Großeltern haben mir das vorgesungen und sie haben natürlich was ganz anderes damit bezwecken wollen, nämlich, dass ich schön und sanft einschlafe und das Gegenteil ist passiert, weil ich diesen Text so beunruhigend fand. Also das Erste, was ich beunruhigend fand, war diese Zeile mit Näglein bedeckt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum ich da mit Nägeln bedeckt werden sollte und habe erst sehr viel später dann nachgelesen, dass es sich dabei um Nelken handelt und dass diesen Nelken ein Schutz zugesprochen wurde. Aber das ging ja noch, das mit den Nägeln konnte ich akzeptieren. Aber dann kam dieser Satz, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder erweckt. Und dann habe ich mich gefragt, und was, wenn er nicht will?
Sie haben ein Buch geschrieben, liebe Nathalie Knapp, Der unendliche Augenblick. Und wenn man dieses Buch sorgfältig liest, ich habe zumindest den Eindruck gewonnen, wir beschäftigen uns zu wenig mit der Gegenwart. Wir planen zu viel die Zukunft, erinnern uns vielleicht auch zu viel an die Vergangenheit, aber wir haben den Moment vergessen. Was ist die große Schwierigkeit für uns, sich dem Moment, sich der Gegenwart zu widmen?
Das hat tatsächlich damit zu tun, dass wir so ein eingeengtes und falsches Verständnis von Zeit entwickelt haben. Wir haben das Gefühl, die Zeit, die besteht aus so kleinen Eimerchen und die heißen Minuten und Sekunden und Stunden. Und wir sollten möglichst viel in diese Eimerchen reinstopfen, um dann ein erfülltes Leben zu haben. Und in Wirklichkeit ist natürlich das Gegenteil der Fall. Je mehr wir da reinstopfen, desto weniger bekommen wir mit von dem, was wir da reingestopft haben. Wir sind dann so damit beschäftigt, das alles zu bewältigen und zu erledigen, dass wir unsere Sinne komplett verschließen müssen, um das überhaupt zu schaffen. Und am Ende des Tages haben wir eben alles erledigt und nichts erlebt. Und das ist die große Krux unserer Zeit. Und das ist auch nicht nur ein persönliches Problem. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Das ist eine gesellschaftliche Struktur, dieses eingeengte Verständnis von Zeit, was nicht mehr weiß, dass Zeit vor allem Lebensqualität bedeutet, dass sie nicht nur eine Länge hat, sondern auch eine Tiefe und dass diese Tiefe eben immer davon abhängt, wie weit wir in der Lage sind, unsere Sinne zu öffnen. Aber nun kann sich der Briefträger eben nicht entscheiden, wie viele Briefe am Tag er austragen möchte, damit er noch nebenbei die Vögel singen hören kann. Das ist tatsächlich ein strukturelles Problem, was ein Einzelner nicht notwendigerweise dadurch lösen kann, dass er seine eigene Zeit besser managt. Das hat überhaupt nichts mit Management zu tun. Management ist im Grunde genommen das Gegenteil von Muße, die dazu führen würde, dass man sich wieder öffnen kann und diesen Moment tatsächlich als unendlichen Augenblick erleben, denn der Moment, in dem ich ganz offen bin, da verschwindet das Erleben von Zeit und das Schauen auf die Uhr und das Messen und das etwas zu tun haben. Da ist man einfach da.
Jede Minute ist ja physikalisch genauso lang wie die nächste Minute auch. Aber ich denke, wir erinnern uns gleichwohl an Minuten oder an Momente, die voller Leben waren, und dann folgen wieder Tage, Wochen, ja in manchem Leben vielleicht sogar Jahre, wo nichts Erwähnenswertes passiert. Wie kann ich zu einem intensiveren, wenn man so will, lebensbejahenderen Bewusstsein kommen? Wie kann ich die Gegenwart mehr respektieren? Also was erzählen Sie, wenn Sie haben den Briefträger eben erwähnt, was würden Sie einer Zuhörerin sagen, die, sagen wir mal, alleinerziehende Mutter ist, deren Leben getaktet ist und die nicht in der Lage ist, die Gegenwart zu genießen, weil sie mit dem Überleben beschäftigt ist?
Ich glaube, das Schwierigste an dieser Frage ist, dass dahinter wieder dieser Gedanke steht, was soll ich machen, das? Und diese Frage ist es eigentlich, die das Ganze verursacht hat. Und das heißt, wir müssen erstmal von dieser Frage nach dem, was soll ich tun, damit ich wegkomme. Da ich Philosophin bin, glaube ich wirklich daran, dass es hilfreich ist, sich mit dem Problem, was dahinter steckt, zu beschäftigen, weil ich daran glaube, dass die Dinge sich manchmal allein dadurch verändern und verbessern, dass wir sie besser verstehen und dass wir nicht mehr zum Beispiel unter diesem Zwang stehen, immer sofort diese Frage zu stellen, was mache ich, damit es mir besser geht, damit ich glücklicher werde, die mich eben noch mehr wegholt von dem, was jetzt gerade ist, sondern dahin zu kommen, erstmal wahrzunehmen, was ist das für eine Zeit, in der ich jetzt gerade lebe? Woran nehme ich hier teil? Möchte ich daran teilnehmen oder möchte ich das nicht? Ich glaube nicht, dass es da so eine schnelle Handlungsanweisung gibt, die Abhilfe schafft. Vor allem auch deshalb, weil es ein Problem ist, was wir uns gemeinsam geschaffen haben und immer weiter gemeinsam schaffen und was wir auch nur letztlich gemeinsam lösen können.
Sie haben vorhin die Bundeskanzlerin Angela Merkel erwähnt, die nach ihrer Vermutung die Grenzen geöffnet hat für Flüchtlinge, nicht wissend, was sie erwartet, nicht wissend, was uns Deutsche erwartet. Respektieren Sie diesen Schritt?
Ich respektiere diesen Schritt sehr. Sie hat sich in diesem Moment wirklich nicht wissend, was die Folgen sein werden, für die Menschlichkeit entschieden. Und ich vermute, ich hätte mich an ihrer Stelle ähnlich entschieden. Ich hoffe, ich hätte mich an ihrer Stelle ähnlich entschieden, weil sie damit einen Ton angeschlagen hat, mit dem wir jetzt versuchen müssen, ein Lied anzustimmen. Und ob dieses Lied gelingen wird, ob daraus eine Melodie werden wird, mit der möglichst viele Menschen irgendwann gut leben können, das wissen wir noch nicht. Daran sind wir jetzt alle beteiligt. Aber ich bin wirklich sehr froh, dass sie diesen Ton angestimmt hat, dass sie sich in diesem Moment für die Menschlichkeit entschieden hat. Denn ich glaube, gerade weil wir oft nicht wissen, was die Folgen sind, weil die Zukunft wirklich faktisch unberechenbar ist in dieser komplexen Situation, in der wir uns befinden, ist das die einzige Wahlmöglichkeit, die wir haben, ob wir uns für oder gegen die Menschlichkeit entscheiden, in sehr vielen Situationen.
Wir leben im besten Sinne, denke ich, in ungemütlichen Zeiten. Und das bringt mich zu einem Nachruf. Und zwar, David Bowie ist gestorben, der große Musiker. Und einer der schönsten Nachrufe zum Tode von David Bowie habe ich gelesen im Handelsblatt, geschrieben von Torben Bo Hansen, der schreibt, die Fähigkeit, sich ins Unwohlsein zu begeben und damit wohlzufühlen oder, wie er, David Bowie, es selber mal formuliert hat, if you feel safe in the area you're working in, you're not working in the right area. Also wenn du dich sicher fühlst in einem Bereich, in dem du arbeitest, dann arbeitest du im falschen Bereich. Gehört die Bundeskanzlerin in diesem Sinne zu einer Gattung Mensch, der das Abenteuer im Leben bewusst ist?
Ich glaube überhaupt nicht, dass ihr das in diesem Moment bewusst war. Aber das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Aber die Art, wie sie in den Jahren davor gehandelt hat, deuten nicht darauf hin, dass sie jetzt eine besonders abenteuerlustige Person ist, die die Unsicherheit liebt und deshalb so eine Entscheidung getroffen hat. Es scheint tatsächlich ein Moment gewesen zu sein, in dem sie sich in ihrem Innersten aufgerufen fühlte. Und ob sie sich dazu aufgerufen fühlte, weil sie nun schon gemerkt hat, dass die Stimmung kippte und so viel Hilfsbereitschaft schon da war in der Bevölkerung, oder ob sie sich dadurch einfach gestützt gefühlt hat, um diesen Schritt wagen zu können, das kann man jetzt noch nicht sagen. Das mögen Historiker kommender Zeiten entscheiden. Für mich ist entscheidend, dass sie damit wirklich die Zukunft verändert hat. Die hat die Zukunft tausender von Menschen verändert. Menschen, die in Deutschland leben, Menschen, die jetzt neu nach Deutschland gekommen sind, aber auch innerhalb ganz Europas hat sie da Verhältnisse verschoben. Und und wir müssen jetzt gucken, wie wir damit klarkommen. Das ist jetzt wirklich eine Aufgabe, die sie uns damit gegeben hat.
Das deutsche Wort Angst hat Eingang gefunden in die amerikanische Umgangssprache. German Angst ist ein Begriff, der für sich selber steht. Haben Sie eine Erklärung als Philosophin, Nathalie Knappes zu Besuch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, haben Sie eine Erklärung dafür, warum wir Deutsche offensichtlich mit Krisen, mit Unsicherheit so Schwierigkeiten haben?
Ich denke natürlich, dass uns die Krise des Nationalsozialismus immer noch ganz stark im Nacken sitzt. Diese Erfahrung gemacht zu haben, dass es passieren kann, dass Hunderttausende von Menschen, die ganz normale Bürger waren, plötzlich dieser Ideologie aufgesessen sind.
Millionen.
Ja. Das Wissen, dass so etwas passieren kann. Und man muss auch sagen, dass wir Deutschen zu den wenigen Völkern gehören, die dieses Ereignis doch sehr gründlich aufgearbeitet haben. Es sind ja in vielen Kulturen sehr viel mehr Verdrängung vorhanden als hier. Jedes Schulkind muss sich damit auseinandersetzen, sodass es am Ende manche nicht mehr hören können. Aber das halte ich für sehr wesentlich und für sehr wertvoll, sodass wir eine gewisse Angst entwickelt haben davor, dass so etwas nochmal passieren könnte. Insofern glaube ich schon, dass das zu unserer Kultur mit dazugehört und auch nicht nur etwas Schlechtes ist. Aber psychologisch betrachtet ist die Angst natürlich immer ein Phänomen, das diese Überlebensinstinkt weckt. Angst ist was anderes als Unsicherheit. Die Angst ist immer die Angst vor dem Tod. Da geht es immer ums Ganze in diesem Gefühl der Angst. Und dann wird der Instinkt entfacht und wir haben nicht mehr viele Handlungsmöglichkeiten, sobald die Angst groß wird.
Der Instinkt gibt mir die Gelegenheit, Sie zu fragen, Sie haben in Ihrem Buch auch irgendwo sich dem Bauchgefühl gewidmet. Mhm. Wissen wir mehr, als wir wissen? Vertrauen wir dem Bauchgefühl zu wenig?
Ich glaube, dass das nicht so eine einfache Sache ist mit dem Bauchgefühl, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass wir tatsächlich durch die Geschichte der abendländischen Philosophie uns sehr stark abgekoppelt haben von unseren Gefühlen. Inzwischen wissen wir, dass es ein Denken ohne ein Fühlen gar nicht gibt. Denn erst das Gefühl bewertet das, worüber ich nachdenke. Das heißt, ich habe noch nicht mal den Antrieb, über irgendetwas nachzudenken, wenn es nicht mit irgendeinem Gefühl verbunden ist. Das Gefühl ist das, was mich mitten ins Leben reißt. Gleichzeitig ist das Gefühl aber nicht untrüglich, denn auch Gefühle sind sehr stark manipulierbar und wir leben in einer Welt, wo die Werbeindustrie in einem gigantischen Ausmaß auf unserer Gefühlsklaviatur spielt und wir glauben, das seien unsere eigenen Gefühle, die wir da fühlen, aber es sind Gefühle, die von außen angefacht wurden. Das heißt, man muss sowohl das Denken als auch das Fühlen sehr differenziert betrachten und man muss wissen, woher ein Gefühl kommt und was einem dieses Gefühl zu sagen hat, um es als Anhaltspunkt nehmen zu können, um diesen oder jenen Schritt zu tun.
Nathalie Knapp ist in einer kleinen Stadt in Schwaben oder ist es Baden?
Es ist Baden und es ist beileibe keine Stadt, ich sag's Ihnen.
Ein Örtchen.
Es ist ein Örtchen.
Ein Örtchen, geboren, und der Name war nochmal?
Muggensturm. Geboren bin ich in Malsch, denn in Muggensturm gibt es kein Krankenhaus.
Und es mag sein, dass das der Grund ist, der zweite Song, den Sie sich gewünscht haben, heißt Small Town Boy von Bronski Beat. Warum das Lied?
Das ist ein Lied aus den 80er Jahren, das war meine Jugendzeit und diese Melancholie, die dieses Lied hat, erinnert mich sehr stark an diese Jugendzeit und ich war eben ein Small Town Girl, noch nicht einmal ein Small Town Girl, ich war ein Dorfmädchen und ich habe mich sehr danach gesehnt, in einer Stadt zu leben, in der es Kultur gibt und Museen und Theater und all das, was ich nicht hatte, aber es gibt auch noch einen zweiten Grund, warum ich dieses Lied ausgewählt habe und es ist, weil es mir viele Jahre später eine Riesenerkenntnis beschert hat. Und das war zu Zeiten, als ich schon YouTube gab und ich habe einen Abend davor gesessen und war begeistert davon, dass man da jetzt alle diese Dinge nochmal anschauen und anhören kann und habe mir dieses Lied angehört und dann erst begriffen, dass ich in meiner Jugend überhaupt nicht begriffen hatte, worum es in diesem Lied ging. Denn das ist ein Coming-out-Song, da geht es um einen jungen Mann, der homosexuell ist und eben das nicht leben darf in dem Ort, an dem er geboren wurde und dann in die Stadt zieht, um das leben zu können. Und dann habe ich weitere Lieder aus den 80er Jahren gehört an diesem Abend und plötzlich ist mir aufgefallen, dass ganz viele von den Bands, die ich mir damals angehört habe, über diese Themen gesungen haben und ganz offen ihren schwulen Lebensstil auf der Bühne zelebriert haben, in der Lust an den Verkleidungen, an dem Spiel mit den Geschlechterrollen, diese hohen Stimmen und dass ich das nicht gemerkt habe. Und ich wusste in dem Moment, dass alle anderen das auch nicht gemerkt haben.
Bronski Beat, Small Town Boy. Nathalie Knapp hat gerade gesagt, während Bronski Beat gespielt hat, die Musik damals, die war so gut, das war ja der Hammer. Und das Lied, was wir eben gehört haben, Sie haben es beschrieben, liegt Ihnen am Herzen.
Ja, das hat einfach wirklich so eine sehnsuchtsvolle Stimmung, die mir sehr zu eigen ist. Aber es hat eben auch jetzt mit dieser Erkenntnis, die ich dann viele Jahre später gewonnen habe, auch noch diesen subversiven Klang. Ich fand es unheimlich mutig, wie die sich da auf diese Bühnen gestellt haben und in den Samstagabendshows aufgetreten sind, vor dem ganzen bürgerlichen Publikum, was keine Ahnung hatte, was da eigentlich ablief. Und im Nachhinein musste ich da einfach unheimlich drüber lachen und bin noch vorsichtiger jetzt, damit alles zu glauben, ich sehe alles, was sich da abspielt. Denn wofür man kein Konzept hat, das kann man einfach nicht sehen.
Das heißt, diesen Gedanken weitergedacht, ich denke falsch und sehe dadurch nichts? Oder ich sollte neu denken?
Na, es gibt ja tatsächlich, es gab immer diese Geschichte, von der man nicht weiß, ob sie wahr ist oder nicht, die da hieß, dass damals, als die Eroberer, also Kolumbus, mit den großen Schiffen nach Amerika kamen, dass die Ureinwohner Amerikas diese Schiffe nicht sehen konnten, weil sie kein Konzept hatten für so eine Art von Schiff. Das ist ein Mythos und niemand weiß, ob das so war oder nicht so war. Aber in diesem Moment, als ich diese Bands auf YouTube sah, ist mir klar geworden, dass der Gedanke, der dahinter steht, natürlich stimmt, dass wir immer nur das sehen können, was wir schon wissen, wovon wir schon eine Vorstellung haben und dass wir uns an das Neue wirklich ganz langsam über Erfahrungen herantasten müssen. Erst macht das Leben etwas mit uns und dann sind wir in der Lage, darüber ein Bewusstsein zu entwickeln und das auch wirklich zu sehen. Das heißt, wenn wir etwas nicht sehen, heißt das noch lange nicht, dass es nicht existiert.
Ich war vor kurzem übrigens sehenswert in der Grimm-Welt in Kassel zu Ehren der Brüder Grimm und da habe ich eine kleine Geschichte über das Glück gefunden und zwar das Märchen Hans im Glück. Hans im Glück kommt schließlich nach längeren Wanderungen zu seiner Mutter nach Hause und hat alles verloren. Er hat keinen Besitz mehr und sagt seiner Mutter, dass er so glücklich noch nie in seinem Leben gewesen ist. Sie selber, liebe Nathalie Knapp, haben sich über Besitz auch geäußert und haben gesagt, Besitz ab einer bestimmten Größenordnung belastet sie, macht sie nervös.
Ja, ich wollte tatsächlich zum Beispiel nie ein Haus besitzen. Meine Eltern haben ein Haus besessen und irgendwann merkt man, es ist nicht so, dass man ein Haus besitzt, sondern das Haus besitzt einen. Mhm. Und man ist dann den ganzen Tag, den ganzen Samstag waren immer alle damit beschäftigt, diesen Garten zu pflegen und ich weiß nicht was alles. Ich wollte nie ein Haus besitzen. Für mich ist es eine große Freiheit, wenig zu besitzen. Ich bin auch so eine Wegschmeißerin.
Keine Sammlerin.
Ich bin überhaupt keine Sammlerin. Bei mir in der Wohnung ist es ziemlich leer.
Ich erwarte von einer Philosophin, vielleicht ist das eine frivole und unhöfliche Erwartung, dass sie mir den Sinn des Lebens nahebringt.
Das ist eine sehr schöne Frage und darauf gibt es natürlich endlose Antworten. Für mich ist das Schönste an dieser Frage, dass wir sie uns dann, immer nur dann stellen, wenn uns der Sinn des Lebens gerade fern ist. Wenn wir das Leben als sinnvoll erleben, dann stellen wir uns diese Frage gar nicht. Und das ist für mich ein wichtiger Hinweis. Da ist ein Hinweis verborgen, der da sagt, es handelt sich dabei gar nicht um etwas Außergewöhnliches, sondern um etwas so Selbstverständliches, dass wir es gar nicht mitbekommen, wenn wir es erleben. Und die große Frage ist, was ist dieses Gewöhnlichste? Ich weiß nicht, Sie kennen vielleicht diese Geschichte von den Fischen im Wasser, wo zwei Fische schwimmen im Wasser und treffen einen größeren Fisch und der sagt, hey, wie ist das Wasser heute? Und dann sagt der kleine Fisch zu dem anderen, was um alles in der Welt ist Wasser? Und ich glaube, dass das mit dem Sinn des Lebens für uns so ähnlich ist. Deshalb ist meine Lieblingsantwort auf diese Frage nach dem Sinn des Lebens im Augenblick eine, die ist nicht von mir, sondern von einer Psychologin, von einer Psycho-Onkologin. Das ist eine Frau, die hat jahrelang Krebspatienten beim Sterben begleitet. Und eines Tages ist eine Patientin zu ihr gekommen, die wusste, dass sie sterben würde. Und die hat nicht eingesehen, warum sie jetzt rumsitzen und auf den Tod warten soll. Und hat gesagt, nennen Sie mir einen guten Grund, warum ich mich nicht jetzt sofort umbringen sollte, anstatt jetzt hier zu sitzen und auf den Tod zu warten. Und diese Frau, sie heißt Sabine Lenz, hat dann zu dieser Patientin gesagt, wenn es noch etwas gibt, das sie mit einem anderen Menschen oder einem anderen Lebewesen oder irgendetwas anderem Lebendigen zu teilen haben, also einen Gedanken, eine Berührung, einen Blick, ein Essen oder wenn sie sich selbst noch etwas mitzuteilen haben, dann gibt es noch Grund zu bleiben. Denn auch wenn man sich selbst gegenüber verstummt, dann ist man schon so fast gestorben. Und dahinter stand eben der Gedanke, dass der Sinn des Lebens darin besteht, dass Lebendiges mit Lebendigem etwas zu teilen hat. Und ich glaube tatsächlich, dass es diese Form von Resonanzfähigkeit ist, dass etwas mich in der Tiefe anspricht und etwas in mir ganz unmittelbar darauf antwortet, die uns das Leben als sinnvoll erleben lässt. Und weil es so selbstverständlich ist, bekommen wir das erst dann mit, wenn diese Resonanz ausbleibt. Und dann fragen wir uns, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens und denken in die völlig falsche Richtung, weil wir uns darunter was Außergewöhnliches, Großes, Ungeheuerliches vorstellen.
Im Sinne von, das Leben hat keinen Sinn, es sei denn, wir geben ihm einen.
Das würde ich eben nicht so sagen, weil ich glaube, dass dieses Angesprochenwerden von anderem Lebendigen, dieses Gebrauchtwerden, nichts ist, was wir nur machen, sondern auch ein Empfangen ist.
Dann versuche ich es mit Rainer Maria Rilke. Man muss das Leben nicht verstehen, dann kann es werden wie ein Fest. Das müsste doch Ihrer Sicht auf das Leben ein bisschen entsprechen.
Ein bisschen, aber ich liebe ja das Verstehen. Das ist eine meiner ganz großen Leidenschaften. Ich glaube, dass das Leben schöner wird, wenn man mehr davon versteht.
Kann man, wir sprachen schon verschiedentlich vom Tod, kann man den Tod lernen?
Ich glaube, denkend kann man sich nicht darauf vorbereiten. Ich glaube aber, man kann es trotzdem. Man kann es, indem man sein Leben so lebt, dass man am Ende sagen kann, man sei damit einverstanden gewesen.
Das werden wir gleich tun. Es gehört zum guten Brauch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass Rod Stewart zu Wort kommt. Und heute besingt er eine Frau namens
Corina, Corina, God, we've been so long. Corina, Corina, God, we've been so long. I've been worried about you, baby. Baby, please come home. I got a bird that whistles, I got a bird that sings, I got a bird that whistles, I got a bird that sings.
Rod Stewart.
Sehr schönes Lied.
Die Autorin und Trauerbegleiterin Barbara Pachel-Eberhardt hat ein schönes Bild gefunden für den Tod. Sie bemüht das Gleichnis eines zerrissenen Lieblingspullovers.
Ja, für den Tod geliebter Menschen. Sie hat tatsächlich dieses schöne Bild gefunden für ihre eigene Trauer. Sie hat ja ihre ganze Familie bei ihrem Unfall verloren. Das ist so das Entsetzlichste, was man sich vorstellen kann. Und sie hat dann gesagt, dieser Trauerprozess, das war für sie am Anfang, als hätte sie einen Lieblingspullover, der ein Riesenloch bekommen hatte. Und sie hat versucht, dieses Loch irgendwie zu stopfen. Und es ging nicht, weil es viel zu groß war. Und dann hat sie angefangen, ein neues Teil zu stricken, das sie da reinsetzen wollte. Aber als dieses neue Teil fertig war, hat es nicht gepasst. Und dann hat sie irgendwann gemerkt, dass sie diesen ganzen Pullover auftrennen musste und sich einen ganz neuen daraus stricken. Und erst dann konnte sie ihr Leben weiterleben. Und das ist für mich so ein schönes Bild, weil wir oft vergessen, dass diese Trauer tatsächlich ein Loch reißt in unser eigenes Gewebe. Wenn wir einen Menschen verlieren, der uns sehr nahe stand, dann verlieren wir einen Teil von uns selber. Wir verlieren nicht nur den anderen, sondern wir verlieren die Art, wie wir seine Mutter waren oder wie wir ihr Geliebter waren oder wie wir sein Vater waren. Wir verlieren diesen Aspekt von uns selber, weil den niemand mehr abruft. Niemand möchte mehr, dass wir so seine Mutter sind oder ihr Vater. Und das bedeutet, dass wir unsere Persönlichkeit, unsere Identität wirklich verwandeln müssen, um diese Trauer zu überwinden. Und das ist ein irrsinnig schmerzhafter Prozess und man weiß auch nicht, wie lange das dauert. Und das ist tatsächlich auch ein Geburtsprozess oder so eine Art negativer Geburtsprozess, ne, weil sich etwas aus unserem Lebensgewebe herauslösen und verwandeln muss, damit wir wieder neu weitergehen können.
Vor einigen Monaten war die Theologin Ulrike Murmann zu Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten und sie berichtete, dass sie ursprünglich vorhatte, Philosophie zu studieren, sich aber dann für Theologie entschieden hat, weil die Theologie die wirklich ganz tiefen Fragen beantwortet. Teilen Sie diese Sichtweise?
Ich teile diese Sichtweise nicht, sonst hätte ich mich nicht für die Philosophie entschieden, aber es ist tatsächlich wahr, dass die Theologie Fragen beantwortet, die die Philosophie offen lässt. In der Philosophie ist es ja tatsächlich so, dass die Fragen wichtiger sind als die Antworten. Und Und dass die großen Fragen des Lebens immer wieder gestellt werden, aber nie endgültig beantwortet. Wenn ich mal wie in meinem Buch zum Beispiel über das Sterben schreibe, dann höre ich mit dem Sterben auf. Ich schreibe nicht über die Jenseitsvorstellungen verschiedener Religionen. Das wären Antworten. Und diese Antworten kann ich nicht geben, weil die Philosophie sich tatsächlich immer auf der Grundlage des kritischen Denkens bewegt. Das heißt, auf der Grundlage von Phänomenen, die allen Menschen zugänglich sind und die wir analysieren. Und dann versuchen wir eben, Netzwerke von Ideen und Begriffen und Geschichten und Bildern zu schaffen, die es anderen Menschen möglich machen, diese Phänomene des Lebens besser zu verstehen. Es ist ein kreativer Akt. Also man erschafft sozusagen mit diesen Bildern und Ideen neue Bedeutungen, die es Menschen ermöglichen, einen neuen Blick zu bekommen und die Perspektive zu wechseln. Aber die Antworten sind uns gar nicht so wichtig. Mir ist die Offenheit sehr viel wichtiger als die Antworten. Es ist mir auch wichtig, nicht zu wissen, was nach dem Sterben geschieht.
Das gibt mir die Gelegenheit, folgende Frage zu stellen. Das Bild der Schöpfung, das ja im Christentum innewohnt, impliziert ja, dass es einen Schöpfer gibt, der geschöpft hat, und vor dem Schöpfer war nichts. Teilen Sie diese christliche Sichtweise?
Nein, gar nicht, aber die Frage, warum es diese Welt überhaupt gibt und nicht vielmehr nichts, das ist ja eine der großen Fragen der Philosophie auch. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Und die verschiedenen Disziplinen haben ganz unterschiedliche Antworten auf diese Fragen. Die der Theologie sind relativ einfach, wobei man da natürlich weiter fragen kann, ja, wer hat Gott erschaffen? Oder das ist natürlich die Frage, die dann sich anschließt. Und meine Lieblingsantwort eines Theologen darauf lautete, Gott ist so vollkommen, der hat es gar nicht nötig zu existieren. Das war meine liebste Antwort auf diese Frage, weil sie diesen Humor hat. Aber natürlich hat auch die Physik Antworten auf diese Frage und es hat auch die Philosophie Antworten auf diese Frage. Aber es sind nie Antworten, die erschöpfend sind. Die haben immer alle dieses große Fragezeichen in sich und dieses große Fragezeichen ist für mich ein Lebenselixier. Ich liebe es, wenn die Dinge offen bleiben dürfen.
Dazu passt ideal Ihr dritter und letzter Musikwunsch, Dota und die Stadtpiraten. Der Song heißt Wo soll ich suchen? Das ist das ideale Lied von einer Philosophin ausgesucht.
Ja, deshalb habe ich es auch ausgesucht. Das entspricht ganz, ganz stark meinem Lebensgefühl, eine Suchende zu sein, die nicht nach etwas Bestimmtem sucht, sondern eben eine Suchende zu sein im Sinne dieser ganz großen Offenheit für das Leben. Das ist auch eine Liebesgeschichte mit dem Leben.
Auf stehen gelassene Tassen und Teller. Und ein zweites Schiffchen sticht in See. Ich sitz auf meinem Steg und werfe Steine. Es regnet auf den Turm und auf den Klee. Es regnet Funken durch die Kabel und Menschen durch die Zeit. Wo soll ich dich suchen? Wo soll ich dich suchen? Da, wo die feinen Bläschen aufsteigen, im Moor, da, wo die Irrlichter sind, am Himmelsstrand, auf meinem Badetuch, im warmen Gras. Wo soll ich dich suchen?
Ich mag dieses Lied so, weil es mich so ungeheuer an Berlin erinnert, wo ich ja seit 13 Jahren lebe und das hat diese ganz spezifische Sinnlichkeit, die diese Stadt für mich so anziehend macht, die nicht immer notwendigerweise schön ist, aber immer so voll von Gerüchen und Atmosphären und Bildern und Begegnungen. Und dann gibt es da auch diesen Satz, der es mir ganz besonders angetan hat aus diesem Lied, der da heißt, es regnet Funken durch die Kabel und Menschen durch die Zeit, weil mir das ganz oft passiert, dass es Menschen durch die Zeit regnet und mir so direkt vor die Füße, wenn ich zum Beispiel einen Satz lese von einem Menschen, der seit 400 Jahren tot ist und dieser Satz bewegt mich zutiefst und ist mir näher als meine Nachbarin, die direkt gegenüber wohnt. Oder auch wenn ich Musik höre von Menschen, die längst gestorben sind. Und zum Beispiel die Musik von Pablo Casals. Ich liebe ja das Cello von Pablo Casals so. Und der hat diese unglaubliche Wärme und Menschlichkeit und Bescheidenheit im Ton, die für mich dann immer wie so eine Stimmgabel wirkt aus einer anderen Zeit. Wenn ich mir einen Ton für mein Leben wünschen dürfte, dann wäre es dieser, den es da immer wieder für mich durch die Zeit geregnet hat.
Und während Nathalie Knapp das sagt, lächelt sie. Sind Sie glücklich?
Ich glaube, ja.
Was ist Glück?
Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Glück. Es gibt das Glück, auf das ich gerade mit Ja geantwortet habe. Das ist so eine ganz grundlegende Lebenszufriedenheit. Und dann gibt es das andere Glück, das diesen euphorischen Gefühlszustand bezeichnet, nach dem alle immer suchen und den ich natürlich auch als etwas sehr Angenehmes empfinde und es schön finde, wenn der ab und zu eintritt. Aber das sind Ausnahmesituationen. Und dann gibt es noch das Glück, das ich meine, wenn ich sage, da habe ich aber Glück gehabt. Und ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Leben auch wirklich ganz oft Glück gehabt habe. Und das ist etwas, was man nicht machen kann, was man aber durchaus ergreifen oder nicht ergreifen kann. Aber man ist darauf angewiesen, dass es einem irgendwie begegnet.
Mein Eindruck, wissenschaftlich nicht unterlegt, mein Eindruck ist, dass wenn ich in Südeuropa bin, wo vielleicht der Perfektionismus, die perfektionistische Erwartung an das Leben nicht so ausgeprägt ist, ja, ich will nicht sagen, dass man dort glücklicher ist, aber es wird dort mehr gelächelt.
Es wird sicher mehr gelächelt und die Lebensfreude ist auch ganz sicher größer. Die beispielsweise, die diese erste Form des Glücks, dieses euphorische Gefühl ausmacht, die ist dort, wo mehr und expressiver gefühlt wird, natürlich auch deshalb größer, weil das ansteckend ist. Das wissen wir, dass Glück ansteckend ist. Also dass auch der Ausdruck von Glück ansteckend ist und dass man sich sozusagen, indem man diese Glücksgefühle irgendwie durch Lieder, durch Essen, durch was auch immer zum Ausdruck bringt, natürlich die auch weitergibt. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Grundvoraussetzungen für das Glück, die irgendwie gegeben sein müssen. Und das ist einerseits eben Schutz zu haben, Nahrung zu haben, diese ganz notwendigen Dinge. Und man weiß, dass wenn das nicht gegeben ist, dann stellt sich Glück nicht ein. Aber es gibt auch noch andere Dinge, die wesentlich sind. Das eine ist soziale Anerkennung. Und es ist nichts, wo man sagen kann, ach, da verzichte ich mal eben drauf, weil wir als Menschen soziale Wesen sind. Und Martin Buber hat diesen schönen Satz gesagt, der Mensch wird erst am Du zum Ich. Und wenn mir niemand widerspiegelt von außen, was meine Stärken sind, wer ich für ihn bin, dann verliere ich meine Identität. Das heißt, soziale Anerkennung ist kein Zusatz, den man auch mal noch so eben haben kann oder nicht. Und in unserer Gesellschaft wird soziale Anerkennung sehr stark über Leistung definiert und Menschen, die diese Leistung nicht erbringen können, aus welchem Grund auch immer, weil sie krank sind, weil sie ihre Arbeit verloren haben, was auch immer, denen fällt es sehr viel schwerer, an dieser Art des Glücks teilzuhaben. Und es gibt noch einen Aspekt, der mir wichtig ist und das ist der, zu spüren, dass es einen Unterschied macht, ob es mich gibt oder nicht. Einen Unterschied zu machen für jemanden oder für etwas. Deshalb sind oft Menschen, die sich sozial engagieren, glücklicher. Das ist auch erwiesenermaßen so, weil sie spüren, dass es einen Unterschied macht, ob es sie gibt oder nicht. Auch Menschen, die sich um jemanden sorgen können, sind oft glücklicher. Und wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark auf das Ich konzentriert ist. Und das ist dem Glück sehr abträglich.
Sind wir als Gesellschaft manchmal auch zu unerbittlich, wenn es um Fehler anderer geht?
Absolut. Neulich habe ich mal bei einem Vortrag gesagt, wenn ich ein Schulfach einführen dürfte, dann wäre es Wertschätzung. Das bedeutet, erstmal zu sehen, was es wert ist, geschätzt zu werden und nicht das, was es nicht wert ist, geschätzt zu werden. Und das ist wirklich ungeheuerlich, wie wir immer mehr und auch im Internet ist es sehr weit verbreitet, dass wir uns selbst erheben, indem wir auf Fehler anderer aufmerksam machen. Und ich arbeite ja auch immer mal wieder mit Managern und denen versuche ich das dann beizubringen, was sehr schwierig ist, wenn ich dann zum Beispiel sage, gucken Sie doch, dass Sie 5-mal mehr Wertschätzung den Menschen geben als Kritik. Und dann fällt Ihnen die Kinnlade runter und dann sagt immer mal wieder einer, das ist ja schrecklich, da muss ich ja den ganzen Tag lügen. Und dann muss ich erstmal erklären, dass es nicht darum geht, alles gut zu finden, was der andere macht, sondern dass es darum geht, erstmal sehen zu lernen, was etwas wert ist. Und das hat nichts, das hat manchmal mit, zum Beispiel mit Aufmerksamkeit zu tun. Ja, wenn so ein Kind kommt und mir ein Bild zeigt, was es gemalt hat, dann muss ich nicht sagen, oh, hast du ein tolles Bild gemalt. Ich kann auch sagen, wow, da ist ja dieser Riesenelefant, der ist so groß und das Haus ist ja ganz klein. Das ist auch eine Form von Wertschätzung. Oder wenn ich gar nichts finde, was mir gefällt, dann sage ich, Mensch, hat es dir Freude gemacht, dieses Bild zu malen? Das ist auch eine Form von Wertschätzung. Das ist ein echtes Interesse an dem, was den anderen ausmacht, bevor ich auf das schaue, was mir nicht gefällt.
Lassen Sie mich, liebe Nathalie Knapp, abschließend fragen. Wir sind ein soziales Wesen. Wir sind umgeben von Menschen, die uns lieben, die wir lieben. Und gleichzeitig plädieren Sie für offen zu sein für Veränderungen. Das heißt aber doch, ich muss einkalkulieren, dass ich Menschen mit einer Veränderung unter Umständen auch wehtue. Ich muss zumindest dafür sorgen, dass ich Menschen mitnehme, wenn ich mich selber verändere.
Ja. Manchmal ist das möglich und manchmal ist es nicht möglich, denn wir sind ja nicht in der Lage, einen anderen Menschen zu verändern. Wir können uns immer nur selbst verändern, obwohl wir uns miteinander und aneinander verändern. Aber es muss sozusagen eine gewisse Resonanzfähigkeit bei beiden gegeben sein, damit es möglich ist. Und das ist eben nicht immer der Fall, aber sehr viel häufiger, als wir denken.
Ich sagte es eingangs am Beginn des Gespräches, des wunderschönen Gespräches mit Ihnen, habe ich die Süddeutsche Zeitung zitiert. Nach 2 Stunden mit Nathalie Knapp fühlt man sich viel aufgeräumter. Ich teile die Einschätzung. Schön,
Vielen
dass
Dank.
Sie mein Gast waren.
Danke Ihnen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.